Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören wieder mal das Tagebuch eines Pfarrers. Ja, in letzter Zeit habe ich ein paar Diskussionen geführt darüber, was ist eigentlich eine Ehe, wie entsteht eigentlich Ehe und so weiter und so fort. Und da denke ich mir doch, da diese Gespräche relativ energiegeladen waren, wäre es doch vielleicht auch für Sie von einem größeren Interesse, was darüber zu hören. Zunächst einmal heute die Ehe der Christen, die christliche Ehe, morgen dann die evangelische Ehe. Das ist halt so eine Unterform. Vor einiger Zeit hat mich mein Pizzalieferant, ja ich gestehe es, ich esse auch Junkfood, so alle 14 Tage oder so, steht ein netter Mensch aus, keine Ahnung, Tunesien, Marokko, Algerien, irgendwo vor der Tür und dann fragt er mich, Sie sind doch Pfarrer und ich drauf natürlich sofort anspringe, ja, bin ich und dann fragt er mich, ob ich ihn vielleicht trauen könnte. Ich sag, ja, sicher, ja, kein Problem. Also ihre Freundin, Verlobte ist evangelisch. Er drauf, na, die ist auch Moslem. Ich drauf, was wollen's? Wieso? Ich verstehe es nicht ganz. Und dann erzählt er mir Folgendes. Er sagt, das ist die Liebe seines Lebens. Und das finde ich immer schon einen unglaublich schönen Ausdruck. Es ist die Liebe seines Lebens. Und er möchte heiraten und sie möchte heiraten. Also beide wollen heiraten, passt. Und jetzt gibt's aber ein Problem. Wenn Sie daheim heiraten, wo auch immer das da sein mag, dann können Sie nur muslimisch heiraten. Und er hat mir erklärt, dass eine muslimische Ehe immer und ganz klar eine auf Zeit ist. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Und er sagt mir ganz einfach, schauen Sie, ich möchte diese eine Frau heiraten. Ich möchte nicht daheim heiraten, weil daheim gibt es jetzt schon die Möglichkeit, für jeden Mann drei Frauen zu haben und das halte ich nicht aus. Das ist für mich keine Ehe. Wenn das ganz im Vorhinein darauf hinausläuft, dass ich dann eine zweite und eine dritte haben kann, das geht nicht. Also da tue ich nicht mit. Für mich ist das keine Ehe und ich finde das unglaublich toll, wie die Christen heiraten einen Menschen fürs ganze Leben. Ich sag's Ihnen ehrlich, es hat mich total gerissen, weil ich habe das aus dem Mund eines Moslems zum ersten Mal in meinem Leben gehört, so auf den Punkt gebracht, so klar, wie ich es auch im ganzen Theologiestudium so noch nie gelesen habe, weil wir Christen haben ja anscheinend von allen zu viel und uns geht's einfach zu gut. Das heißt, wir müssen uns pausenlos über alles beschweren, auch darunter, ich habe Eheprobleme und so weiter und so fort. Nein, diesen Ansatz, dieses Urbild einen Menschen fürs ganze Leben, weil es eben die Liebe meines Lebens ist. Ich glaube, mit der Geschichte wird schon klar, worum es geht beim Christentum. Es geht darum, dass zwei Menschen, die sagen, das ist mein Lebensmensch, der ist mir so unendlich wichtig, dass ich auch ganz klar mir darüber bin, ja, es wird Trouble geben, es wird Probleme geben und so weiter und so fort. Aber beide sagen, ja, das stellen wir miteinander durch, gute und böse Tage und so weiter und so fort. Und das passt schon. Und den dann. Und ganz klar, vollkommen klar, bis dass der Tod uns scheidet. Spannender Ansatz, oder? Wie ist denn das dann mit dieser großen, großen Anzahl von gescheiterten Ehen? Unsere römisch-katholischen Freunde beschäftigen sich sehr, sehr intensiv damit, weil das ist so ein bisschen ihr Spezialgebiet, Ehe. Die haben ja auch die Ehe sogar als Sakrament, was die Evangelischen nicht haben. Wir haben ja bekanntlich nur zwei Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Unsere katholischen Freunde, und das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Situation, haben in ihrer langen, langen kirchengeschichtlichen, vor allem kirchenrechtlichen Tradition zwei Punkte rausgearbeitet. Erstens mal Scheidung. Scheidung ist nicht schwer. Also das muss man ganz ehrlich sagen, im römisch-katholischen Kirchenrecht, da geht es einfach um die Versorgung der Leute, also natürlich im traditionellen Bild vor allen Dingen der Frau, der Kinder, und dann kann man sie sehr, sehr leicht scheiden lassen, die Separatio Continua, also die beständige, nicht mehr beendet, mit einem Enddatum versehene Trennung eines Paares. Das ist im ganzen Christentum immer klar geworden, klar gewesen aus dem ganz einfachen Grunde, weil sie halt Leute täuschen können. Sie können sich selbst täuschen, sie können getäuscht werden. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Dimension, die ganz einfach darin besteht, dass zwei Menschen eine vollkommen andere innere seelische Entwicklung einschlagen, bis sie nicht mehr wissen, was sie einfach miteinander zu tun haben. Die entfremden sich, und zwar nicht durch irgendwelche Blödheiten und Unaufmerksamkeit, sondern einfach daraus, dass der innere seelische Wachstumsprozess ein vollkommen anderer ist. Leider sehr, sehr oft ja der, dass der eine Mensch seelisch wächst und der andere nicht. Und irgendwann haben die sich nichts mehr zu sagen. In der Tat kennt, und das ist ganz klar, die ganze Gesamtheit der christlichen Kirche natürlich die Möglichkeit der Scheidung. Das ist im öffentlichen Bild heutzutage ein Missverständnis. In der römisch-katholischen Kirche ist eine Scheidung kein Problem. Das Problem ist nur das, dass jemand dann nicht noch einmal heiraten darf. Deswegen haben unsere römisch-katholischen Freunde eine ganz große Liste von Dingen, die es ermöglicht, eine Scheidung zu annullieren. Und das möchte ich euch einmal einfach erzählen, weil das durchaus, eine Eheschluss natürlich zu annullieren, eine sehr spannende Sache ist, sich einmal selbst zu überprüfen, gerade für Leute, die heiraten wollen. Falle ich zum Beispiel in diese Kategorie? Nun, dazu gehört zum Beispiel, schon angesprochen, die Täuschung. Also im Extremfall, ein Mann und eine Frau heiratet, in der Hochzeitsnacht stellt sich raus, hey, die Frau ist gar keine Frau, das war ein Transvestit. Das ist ein ganz, ganz klarer Fall von Täuschung, und in diesem Falle ist die Ehe gar nicht entstanden. Die wird dann einfach, das kannst du auch für ein weltliches Gericht machen lassen, annulliert. Also die wird einfach erklärt, die ist nie entstanden. Die hat es einfach nie gegeben und ist nichts. Also zum Beispiel, wenn die beiden vorher ledig waren, ist es auch nach einer Annullierung so. Die sind auch im Standesamt nicht als geschieden eingetragen, sondern weiterhin als ledig, weil die Ehe selbst niemals entstanden ist. Täuschung. Täuschung kann über ganz, ganz, ganz viele Ebenen gehen. Man kann jemanden irgendwas erzählen, gerade auf der seelischen Ebene. Man kann etwas vorspiegeln, was nicht stimmt. Dazu kommt jetzt also der nächste Punkt, ganz wesentlicher Punkt, die nicht vorhandene Ehefähigkeit. Was stellen wir uns darunter vor? Nun, das einfachste Beispiel ist Ihnen vielleicht sogar bekannt, dass die Unfähigkeit, Sexualität auszuüben, weil Sexualität einfach untrennbar zur ehelichen Gemeinschaft dazukommt. Wenn jetzt vor dem Eheschluss der eine dem anderen irgendwas vorgemacht hat, ja, ich bin ja so wild auf dich und tralala und hoppala, und es stellt sich jetzt in der Ehe heraus, dass diese Person eigentlich das nur vortäuscht hat, oder, und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die uns wirklich immer und immer wieder begegnet, fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, in sexuellen Perversionen fixiert ist und nur so kann, dass also Sexualität nicht Ausdruck von Liebe und Gemeinschaft ist, so ist es eine ganz klare kirchenrechtliche Tradition zu sagen, hey Leute, diese Ehe ist nie entstanden. Das wurde immer so gehandhabt, da gibt es ganz, ganz viele Fälle. Es gibt überhaupt diese mangelnde Ehefähigkeit als die mangelnde Fähigkeit, miteinander zu leben. Also die zwei streiten einfach dann, oder der eine Mensch ist ganz lieb, der andere ist ein echtes Arschloch, nicht böse sein, tut noch vor dem Eheschluss, wie wenn er extrem netter, freundlicher, umgänglicher, kommunikations- und problemlösungsfähiger Mensch wäre, und in der Ehe stellt sich dann heraus, das ist äußerst fake, ist alles vorgetäuscht, so ist es nicht nur die Täuschung, sondern viel, viel fundamentaler das Fehlen der Ehefähigkeit. In der Tat war es wohl vor geistlichen Gerichten immer einfacher, Ehen zu annullieren als vor dem staatlichen Gericht, weil Kirche ein sehr, sehr gutes Gefühl hat, was Ehe ausmacht. Die wahre und echte Gemeinschaft. Das, was Jesus nennt, was die Bibel nennt, ein Fleisch sein. Wenn aus irgendeinem Grund die Möglichkeit, eins zu werden, das heißt ja jetzt nicht Sex, sondern das heißt ja wirklich eins zu werden, wirklich Paarseele zu werden, wirkliche Gemeinschaft zu haben, dass dieses Paar mehr ist als 1+1, dann haben geistliche Gerichte immer gesagt, okay, da fehlt was und es fehlt so tief, dass wir sagen, diese Ehe ist niemals entstanden. Lebenslängliche Ehe, also ein wunderbares göttliches Angebot, ein geschütztes und geheiligtes Angebot, wo sich keiner einmischen darf, wo wirklich Gnade Gottes sichtbar wird in dieser Beziehung drinnen, und das ist einfach was richtig, richtig Wunderbares. Und auf der anderen Seite in der christlichen Ehe immer diese Klarheit zu schauen, ja leideln, seid ihr überhaupt ehefähig, und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, das zu erproben. Die Leute auch zu begleiten, das ist das ganz, ganz Wichtiges, wenn sich rausstellt, hey, hier ist von einem Partner oder vielleicht auch von beiden Partnern die Ehefähigkeit einfach nicht gegeben gewesen, und denen dann auch christlich barmherzig zu kommen und zu sagen, leideln, schaut's, ihr glaubt schon, dass eine Ehe entstanden ist. Wir müssen euch leider, leider, leider sagen, und damit müsst ihr jetzt leben, das müsst ihr durchkauen, das müsst ihr verdauen, bei euch ist keine Ehe entstanden. Dieses führt uns hinüber zum morgigen Podcast, wo es nämlich genau darum gehen wird, wie entsteht Ehe und ab welchem Moment sind Menschen überhaupt verheiratet. Für heute aber einen wunderschönen, gesegneten Abend.